23 Buzzer People. And now season 6. Presented by 6B47. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Um diese Season 6 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein fünfter Gast in Season 6 ist Peter Aigner, Ex-Journalist und Agenturchef mit Aigner PR. Mit ihm werde ich heute vor allem über Kommunikationsthemen sprechen. Lieber Peter, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo.
Servus. Ja, Werdegang, Karriere. Du bist Journalist, Ex-Journalist. Bei dir wird's denn bei dir begonnen? Ich habe da einen Eintrag, den du selber gemacht hast, auf LinkedIn gefunden mit Cashflow, klassisches Medium. Bitte um eigene Worte. Wie hat es dich in diese Branche verschlagen als junger Bub damals?
Ja, das Cashflow, einige werden sich vielleicht noch erinnern, war ein Wirtschaftsmagazin in den 80er Jahren. Da habe ich meine ersten Gehversuche sozusagen gemacht als Publizistikstudent damals noch und kam dann über eine Lehrredaktion zum Kurier 1990. Mhm. Da gab es 600 Bewerber, 43 oder so haben sie genommen für 3 Wochen Lehrredaktion und unter den 15, 16, die dann anfangen durften, beim Kurier war ich dabei. Und ja, dann macht man halt diese klassischen Dinge, Chronikredaktion, wie man heute als Tageszeitungsjournalist beginnt. Ich wollte dann immer in den Bereich Sport, Wirtschaft, war damals aber ein bisschen schwierig, weil es natürlich im Kurier auch in den diversen Ressorts die Platzhirsche gab und dann hätte man sich hochdienen müssen jahrelang, das wollte ich dann nicht. Und dann hat der liebe Herr Mucher, also Mucher Verlag, extra Dienstleute gesucht und damals war der Mucher Verlag Ziegelgasse gleich angrenzend zum Kurier, die in der Seidengasse waren im 7. Bezirk, heute sind sie ja im 19. Und ja, und ich habe mir das angeschaut und dachte mir zunächst einmal, naja, jetzt gehst du von einer Tageszeitung zu einem Fachmedium, im Prinzip Branchenmagazin ist jetzt nicht unbedingt der Aufstieg, weil man will ja als Journalist von möglichst vielen Leuten gelesen werden. Aber mich hat die Branche sehr interessiert, also Werbung, Medien, Marketing war genau das, was ich machen wollte. Und so bin ich dann beim Mucher Verlag gelandet für 3 Jahre.
Okay.
Hab dort Gesellschaft gemacht und den Werbepreis, wo man die Juroren eben einladen musste.
Ja, und darüber werden wir heute noch lange sprechen, über die Kommunikation, die Werbung. Ich habe noch eine Frage, Cashflow. Du hast mir jetzt eine Spur zu schnell, nämlich Cashflow, ja. Wirtschaft, ganz breites Thema. Worüber hast du vor allem geschrieben? Hast du eine Spezialisierung gehabt innerhalb der Wirtschaft?
Damals nein, in nicht den wirklich. 80ern? Es ging so quer durch. Also ich habe Porträts gemacht und ich habe gleich, und das ist eigentlich eine lustige Geschichte, auch mit einer Coverstory begonnen.
Das ist ein guter Einstieg.
Ja, ein guter Einstieg, nur weil ich dem nicht ganz gewachsen habe. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das Thema war Organtransplantationen, aber eben auch aus wirtschaftlicher Sicht. Wie kommt es dazu, was kostet es vor allem?
Ja.
Und ich habe das ja sehr gut recherchiert und habe mit allen möglichen Leuten gesprochen, Ärzten etc., medizinischem Personal. Aber die Story war unlesbar, weil ich das damals auch noch nicht wusste, wie baut man Geschichte auf, journalistisch etc. Ein älterer Kollege, der André Igler, der vom Profil kam und so weiter.
Und da haben wir dann noch eine gemeinsame Station mit André, zu der wir noch kommen.
Okay. Der hat das umgeschrieben und so, dass es dann lesbar war und es ist trotzdem unter meinem Namen erschienen und ich war natürlich mächtig stolz, wenn man das erste Mal seinen Namen wo in einem Magazin oder in einer Zeitschrift liest, mit der eigenen Geschichte, war natürlich sehr toll und das Cashflow wurde damals ja auch massiv beworben, auf Plakat, auf anderen Werbemitteln, also das war eine schöne Geschichte, ja.
Ja, eins der prägenden Medien in meiner Börsezeit, wo ich in den 80er Jahren war, Cashflow, das musste man damals lesen und Respekt, dass man einen frisch gefangenen quasi eine Cover-Story über Organtransplantation.
Ja, das war
musst wirklich, was drauf gehabt haben, ja.
Ja, das war sehr positiv auch dort, weil man hat wirklich jungen Leuten eine Chance gegeben. Ich habe mich vorher bei zig Medien beworben und immer Absagebriefe bekommen und die haben einem einfach machen lassen. Das war damals das Positive dran und ja, und man macht seine Fehler natürlich, aber man lernt auch immer dabei.
Ja, in den 90er Jahren, wie gesagt, du hast die Station beim Christian Mucher besprochen. Und danach gab es eine Station bei dir beim Wirtschaftsblatt und du hast den André Igler genannt, der war auch beim Wirtschaftsblatt und ja, wir haben uns knapp überschnitten, ich glaube 2-3 Wochen haben wir gemeinsam unter Anführungszeichen gearbeitet in dieser Projekt- und Startphase vom Wirtschaftsblatt. Du warst 95 bis 96 dort, ich bin Mitte 96 gekommen. Bitte um ein paar Worte zu dieser Zeit und was dein Job dort war beim Aufbau des Wirtschaftsblatt.
Ja, nach der Mucherzeit war mir klar, dass ich mich verändern wollte, weil Gesellschaftsjournalist beim Mucher Verlag war ein schöner Job, wo ich viel gelernt habe, viele Kontakte bekommen habe. Aber ich wusste auch, dass ich will jetzt nicht immer machen, sondern will mich irgendwie weiterentwickeln. Entweder mit einem eigenen Projekt, das ja dann später kam, oder eben als Zwischenschritt noch bei einer Tageszeitung. Mhm. Und in der Gründungsphase bei einer Tageszeitung dabei zu sein, ist natürlich immer spannend, immer sehr interessante Sache. Und mich hat damals der Peter Munziger angesprochen, der damals auch Chefredakteur dort war. Und ich habe dann ein Jahr lang das parallel gemacht. Also wir hatten schon für die Agentur 2-3 Kunden, die damals meine Frau betreut hat. Und ich habe halt den Job beim Wirtschaftsblatt gemacht, war der Ressortleiter Medienmarketing, knapp ein Jahr. Und dann war der Punkt gekommen, wo sich das alles zeitlich halt nicht mehr ausging, beides zu machen. Und es ist auch gut, wenn man das sauber trennt, Journalist und PR-Mensch, weil man sonst irgendwann einmal in den Verruf kommt oder die Optik vielleicht sich ergeben könnte, dass man über seine eigenen Kunden schreibt, was natürlich ein No-Go ist, was ich auch nicht getan habe. Und so war dann 96, haben wir dann uns entschieden, nur mit der Agentur zu machen und ich habe dann den Job beim Wirtschaftsblatt aufgehört.
Und die Agentur, die du jetzt manchmal als die Agentur genannt hast, heißt so wie du, eigener PR. Ja. Und auch da, wie habt ihr euch spezialisiert am Anfang? 93, glaube ich, losgegangen, Mitte der 90er, deswegen auch Wirtschaftsblatt aufgehört, größer geworden. Wie waren da so die ersten Steps und die ersten Kunden und die Branchenspezialisierung?
Ja, wir haben unsere ersten beiden Kunden von einem ehemaligen Arbeitskollegen beim Mucher Verlag vermittelt bekommen. Mhm. Und weil du sagst Spezialisierung, wir waren eigentlich gar nicht spezialisiert, sondern wir waren eher die Generalisten. Ich war das so gewohnt vom Journalismus, dass ich für verschiedene Ressorts auch gearbeitet habe und ich wollte das auch beibehalten. Und ich bin drauf gekommen, dass es sowohl für die Spezialisten bei den Agenturen als auch für die Generalisten ein Klientel gibt. Weil die einen sagen, okay, ich bin eine Immofirma und ich möchte eine auf Immobilien spezialisierte Agentur haben. Und der andere wieder schätzen ist, wenn man den Zugang von außen hat. Das heißt, wenn man sich nicht immer im gleichen Schrebergattel, wie man in Wien so schön sagt, bewegt, sondern einfach aus der Distanz kommt und dadurch Dinge vielleicht auch klarer und früher sieht. Und die sind halt dann zu uns gekommen und wir haben eigentlich aus Querbeet, aus den verschiedensten Branchen Kunden generiert mit der Zeit. Vielleicht mit Ausnahme Versicherung haben wir nicht dabei gehabt, fällt mir zu ein, aber sonst ging es quer durch eigentlich.
Und das jetzt 30. Jahr heuer. Herzlichen Gratulation und großen Respekt dafür. Du hast mir im Vorfeld ein paar Geschichten, haben wir jetzt geplaudert drüber, wie gesagt, Wirtschaftsblatt. Und dann kommt noch ein großes Thema noch mit dem Extradienst-Ranking rein in unser Gespräch. Aber vielleicht aus den 30 Jahren, vielleicht die Geschichte mit John Cleese ganz kurz.
Ja, wir hatten das Glück, 4 Jahre lang einen Sportwettenanbieter zu betreuen in Österreich, William Hill. Ja. Und das war eigentlich ein sehr schöner Job, weil in dieser Zeit fiel eben auch die Werbespots, die TV-Spots mit dem John Cleese, die zum Teil auch in Österreich gedreht wurden.
Ich habe es geliebt, die Monty Python, und er war der Beste, ja.
Ja, die sind auch gut angekommen und er war dann 2-3 Mal auch hier bei den Drehs und da waren wir natürlich live dabei. Und haben das auch immer kombiniert mit Medienterminen. Das heißt, es konnten Journalisten einen halben Tag lang sich für Interviews anmelden. Und wir haben das im Palais Coburg gemacht, wo er gewohnt hat damals. Und er war sehr unkompliziert vom Umgang her und hat eigentlich großen Spaß gemacht, die Zusammenarbeit.
Ja, tut mir eigentlich leid. Ich hätte damals sehr gerne William Hill auch als Partner gewonnen für unsere Aktivitäten, aber wir hatten starke Wettanbieter an der Wiener Börse immer wieder und die waren halt mit dem Home Bias irgendwie dabei. Und ja, einfach eine schöne Geschichte, sage ich auch als Sportwetten-Fan. Du hast gepostet vor wenigen Wochen, und ich komme jetzt in der Zeitschiene sehr schnell weiter und dann zu unserem großen Thema Kommunikation und Sichtbarkeit und so weiter, dass du 234. geworden bist im Extradienst-Ranking, also auch wieder Mucher Verlag, hast du gepostet und da musste ich schmunzeln, weil da habe ich gleich geschaut, okay, wo ist der Extradienst und wo bin ich, aber mal selbst zu dem Ranking selbst, du bist da auch Jurymitglied.
Ja. Ich bin seit einigen Jahren auch Jurymitglied, man, gleich dazu gesagt, man darf sich natürlich nicht selber bewerten.
Ja, man muss mich bewerten.
Ja, genau. Muss alle anderen bewerten, aber es macht Spaß. Jetzt kann man sagen 234, das ist ja eh nicht so toll, aber in Summe werden über 1000, also 1100 Leute juriert oder bewertet. Ich war in meinen besten Jahren einmal Top 100 zwei, drei Mal, also so um die 80, 90 herum. Bin jetzt immer noch im oberen Drittel, das ist ja okay für mich, da kann ich gut leben damit. Ich mache das auch sehr gern, weil man dadurch immer im Heft dann wieder vorkommt mit Foto und mit Text. Und und es ist doch ein Abbild der Branche ein bisschen. Und die Rankings haben ja vor allem auch diese Funktion, dass die Branche wieder ein paar Tage und Wochen ein Gesprächsthema hat. Ne? Weil die vorne sind, die freuen sich, und die weiterhin sind oder irgendwie abgestürzt sind, die ärgern sich und beschweren sich. Also Rankings funktionieren, egal jetzt bei welchem Medium. Und dieses Kommunikatoren-Ranking vom Mucher im Extradienst gibt es ja auch schon ewig. Er macht ja auch noch andere, also zum Beispiel Marketingleiter-Ranking etc. Und also es ist ein gutes Tool, um Aufmerksamkeit zu generieren bei den Lesern.
Und ich habe dieses Posting eben zum Anlass genommen, A, mit dir Kontakt aufzunehmen, B, dich zum Podcast einzuladen. Danke, dass du so schnell gekommen bist, und C, nachzuschauen, wie es eigentlich sonst in diesem Kommunikator, das wurde dort nicht gegendert, ist auch wurscht, 2023 im Extradienst mit uns Börsebubble ausschaut. Und da kann ich sagen, ich habe jetzt in diesem Börsepeople Podcast, bist du mein 115. Gast. Und wenn ich dieses Ranking heranziehe aus dem Extradienst-Kommunikator 2023, die neue Nummer 1 unter diesen Börse-People mit Rang 234, ich habe dann gestrebert ein bisschen Fleißaufgaben gemacht und geschaut, wer von meinen sonstigen Gästen da noch vorkommt. Das ist der ehemalige Föst-Alpine-Sprecher Gerhard Kürner, der auch in der Kommunikationsbranche ist, auf Rang 299, also hinter Peter Eigen auf Rang 234, 299 Kürner. Dann kommen auf 656 sogar ich. Und 957, mein lieber Kollege Robert Gillinger, der auch mit uns beim Wirtschaftsblatt damals schon 95, 96 dabei hat. Und jetzt den Börse-Express. Niemand von der Wiener Börse, niemand quasi von den börsennotierten Unternehmen, keine Finanzjournalisten. Frage an dich, Peter, wieso ist die Branche so wenig sichtbar und wieso sind das keine Kommunikatoren? Sag ich jetzt mal ganz frech.
Also ich selbst mache das Ranking nicht, ich bin ja nur als Juror dort eingeladen immer. Aber ich glaube, es ist eigentlich einfach ein bisschen agenturlastig. Es sind sehr viele Leute von Werbeagenturen dabei, Pressesprecher von Unternehmen, die Finanz...
Viele Journalistinnen und Journalisten auch schon, aber auch,
ja. Ja, genau. Also das wäre vielleicht eine gute Anregung, einmal den Organisatoren auch zu sagen, man sollte diese Branche ein bisschen mehr berücksichtigen in Zukunft, weil da fehlen sicher einige, wie du jetzt richtig gesagt hast, die eigentlich dazugehören würden.
Gefunden habe ich auch aus den Unternehmen, aus meinen Kumpels aus den börsennotierten Unternehmen, den kompletten Telekom Austria Vorstand auf den Rängen 65, 104 und 140 und sonst niemand aus dem Vorstand irgendeines börsennotierten Unternehmens. Aber ich möchte das jetzt quasi auch dabei belassen. Ist immer spannend, solche Rankings reinzuschauen, und man hat einfach diesen Basis-Voyeurismus, sich das einfach zu geben, gar kann. Wo bin ich selbst und bin überhaupt dabei und wer
ist
sonst dabei?
Ja, natürlich. Das ist der gleiche Effekt wie bei den Gesellschaftsgeschichten. Nicht? Man schaut, wenn man selber wo war, schaut man, ob man erwähnt wurde. Oder wenn man wo nicht war, dann schaut man, wer war sonst dort. Und genauso funktioniert es mit Rankings.
Ja. Kommunikator, Kommunikation, du bist eine PR-Agentur. Wie wichtig ist es, sich zu zeigen, deiner Meinung nach?
Ich glaube, es ist sehr wichtig. Ich bin immer wieder in der Branche draußen, auf Terminen, auf Events. Habe das über Jahre so praktiziert und... ich habe immer noch gut im Gedächtnis eine Situation aus dem Management-Club, wo ich einmal zu Gast war vor etlichen Jahren und wo der damalige Raiffeisen-Generaldirektor Rothensteiner,
Legende,
zu Gast war und dort halt einen Vortrag gehalten hat vor Jungmanagern. Und dann hat einer von denen, nachdem er fertig war, ihn gefragt, was denn eigentlich sein persönliches Erfolgsgeheimnis sei. Und er hat einfach salopp darauf gemeint, ich bin 20 Jahre auf jede Veranstaltung gegangen.
Ja, das hat was. Ja, das ist auch eine Stärke von Raiffeisen in den Bundesländern, dass neben dem Bürgermeister kennt jeder einen Raiffeisen-Chef dort. Ne?
Genau, irgendwie. Ist ja das ja stark verankert und
ganz
vernetzt.
Genau, ja. Was wir nicht vorbesprochen haben, aber da auf meinem Skript steht, dass du mit einem Matura-Kollegen von mir auch immer sehr, sehr viel gemacht hast. Docke Lix wird da was sagen, du wirst nicht gewusst haben, dass der Alex ein Matura-Kollege von mir ist.
Nein, also aber jetzt weiß ich's.
Langjähriger Haverer, was hast du mit Docke Lix gemacht? Aber bist du auf Matura-Reisen mitgefahren oder so?
Mehr oder weniger, ja.
Ja, okay.
Zwar nicht nur als Schüler oder als, wir haben das 4 oder 5 Jahre gemacht, da gab es ja diese Matura-Reisen, die damals immer in der Türkei stattgefunden haben. Und ja, unser Job war primär dieses VIP-Wochenende, das immer Ende Juni, Anfang Juli war, zu organisieren und zu betreuen. Und da hat man eben Journalisten mitgenommen, da hat man auch Sponsorenvertreter mitgenommen. Und die konnten sich dort vor Ort anschauen, wie das abläuft. Mhm. Und ja, ich sage jetzt mal so ganz salopp, das war immer ein bisschen Job und ein bisschen Urlaub, ja. Weil man hat die Arbeit dort natürlich in einem angenehmen Ambiente und Umfeld gemacht. Und wir waren immer zu zweit dort, also eine Mitarbeiterin und ich, und wir haben uns das dort aufgeteilt. Und war eine schöne Geschichte. Und Matura-Reisen haben ja damals geboomt. Und da gab es im Prinzip zwei Anbieter, den Alexander Knechtsberger, ja. Docke Lix und Splashline, seine genau. Mitbewerber, die Dunkel, die sich da kompetitiv, sage ich mal, vorsichtig ausgedrückt.
Durchaus kompetitiv, ja, ja. Wie man in der Branche weiß, ja, genau.
Also das war eine spannende Geschichte. Und wir konnten dadurch auch zu diversen Journalisten, vor allem auch aus dem Event-Gesellschaftsbereich, gute Kontakte aufbauen, weil es ist halt so, wenn man 2, 3 Tage mit Leuten wo auf einer Reise ist, dann hat man ganz einen anderen Zugang, als wenn man immer nur per Mail oder telefonisch kommuniziert. Also das hat uns auch sehr viel gebracht, der Job, ja.
Ist auch die Brücke zur Jugend irgendwie. Wie jung muss man sein als 30-jährige Agentur, um heute mithalten zu können? Die Anforderungen von den Kunden sind ja auch immer moderner, diverser. Letztendlich ist ein wichtiger Shift in der Gesellschaft jetzt momentan.
Ja, man muss halt versuchen, sich immer wieder neu zu erfinden. Und wenn man stehen bleibt, ist vorbei, gerade in der Branche. Es kommen ja immer wieder auch neue nach. Ja. Und es hat einen Vorteil im PR-Bereich gegenüber zum Beispiel gegenüber der klassischen Werbung, wo es ja darum geht, je jünger, desto besser und umso kreativer. Im PR-Bereich spielt auch die Erfahrung eine große Rolle und die Kontakte, die man hat. Ja. Und die hat man heute als 25-Jähriger nicht so wie in späteren Jahren. Also das ist ein bisschen der Unterschied im PR-Bereich. Also da, ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass man mich als Berater so wirklich ernst genommen hat, erst so ab 40. Mhm. Und dann gesteht man einem die Kompetenz zu, die Erfahrung, das Know-how, die Kontakte. Und ansonsten muss man halt auf alle möglichen Dinge reagieren. Also wir haben ja alles schon erlebt in diesen Jahren. Also Internet natürlich, dann kam Social Media. Und was jetzt seit einigen Jahren natürlich auch sehr präsent ist, die ganze Influencer-Szene. Mhm. Wir haben eine eigene Database, nur was Influencer betrifft, die wir auch einladen zu Events und zu Terminen. Und ja, also das Geheimnis ist einfach, sie immer abzudaten und immer wieder neu zu erfinden irgendwo und halt auf Entwicklungen sofort zu reagieren.
Und dann gab es ja noch eine Kleinigkeit namens Pandemie, die sich ja auch vieles verändert hat, aber da schadet es ja nicht, wenn man die Leute alle vorher schon kannt hat irgendwie. Da neu einzusteigen wäre schwer gewesen, glaube ich.
Das glaube ich auch, ja, und war natürlich keine lustige Zeit, ich glaube für die ganze Branche nicht. Da haben die Eventagenturen nur ein bisschen mehr darunter gelitten, weil es ja keine Veranstaltungen gab, genau. In dem Sinne, es war alles online. Und auch bei uns hat sich alles über Zoom-Meetings oder Microsoft Teams abgespielt. Also der persönliche Kontakt ist weggefallen, was mir sehr leid getan hat. Ich bin auch sehr froh, dass das jetzt wieder möglich ist. Und man merkt auch jetzt wieder eine Aufbruchstimmung. Die Pandemie ist ja mehr oder weniger, Gott sei Dank, erledigt. Es gibt immer noch genug andere Krisen natürlich. Aber da tut sich jetzt schon wieder sehr viel. Und ja, wie du richtig sagst, in dieser Phase eine Firma zu gründen, war wahrscheinlich schwierig.
Da denkt man auch noch an William Hill und Co., wenn der gesamte Live-Sport wegfällt von heute auf morgen. Das waren schon alles wilde Zeiten. Es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast auch ein wenig. Deine Geschichte haben wir jetzt besprochen. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die in die Kommunikationsbranche einsteigen wollen, dort irgendwie erste Steps machen? Wie geht man das am gescheitersten an, sich irgendwie initiativ bewerben bei jemandem wie dir? Oder wie macht man das am gescheitersten, Peter?
Ja, ich glaube, so ein allgemein Rezept gibt es eigentlich gar nicht. Bei mir waren es ja auch mehr oder weniger Zufälle. Also ich war im Prinzip, habe Publizistik studiert und war dann irgendwie ein verpummelter Student und habe dann mit knapp 30 erst wirklich angefangen, ernsthaft meine Karriere ein bisschen zu betreiben, eben ab dieser Lehrredaktion beim Kurier damals. Hatte da auch sehr viel Glück, muss ich sagen, das hätte auch anders ausgehen können. Ne? Aber ja, die Rahmenbedingungen sind sicher nicht leichter geworden gegen früher oder gegen die Zeit, wo ich jung war. Es gibt zwar sehr viel mehr Möglichkeiten, sehr viel mehr Medien, es ist der ganze Online-Bereich dazugekommen, aber man muss auch sehr, was wichtig ist, glaube ich, dass man sich umfassend interessiert, dass man neugierig ist, dass man alles Mögliche halt ausprobiert. Und dann kommt man eh drauf, was einem am meisten liegt oder was, wo man am besten ist. Das, was man gern macht, macht man im Prinzip auch gut. Mhm. Und ich würd jungen Leuten einfach auch den Tipp geben, es geht nicht darum, dass man ein Studium in Rekordzeit absolviert, sondern man soll sich einfach ausprobieren, auch Lebenserfahrung sammeln. Und das ist gerade für einen Job in dieser Branche, glaube ich, eminent wichtig.
Du hast die Influencerinnen und Influencer angesprochen. In unserer Branche sind die Finfluencer, wie man halt das F davor setzt, durchaus ein Thema. Die haben Macht, die haben eine Reichweite auf Instagram. Ist auch das irgendwie, kann das ein Ziel sein für einen jungen Menschen, jetzt mal zunächst Influencer werden, dann so bekannt und dann irgendwo anzudocken, weil du eh schon einen großen Namen hast?
Ja, absolut. Heutzutage kann ja jeder publizieren. Ja. Der einen YouTube-Channel oder auf einem anderen Kanal präsent ist. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Ne? Ja. Da hat man halt, ich kann mich erinnern, wir haben ja auch noch ganz...
Aber deine Zeit ist doch jetzt, oder?
Ja. Nein, aber wie ich jung war, da hat man ja noch telefonisch recherchiert. Ne? Da gab es ja noch nicht einmal Internet. Und aber heute gibt es da viel mehr Möglichkeiten. Und wahrscheinlich, wenn ich heute nochmal anfangen würde oder jung wäre, würde ich wahrscheinlich auch Influencer werden. Oder es versuchen zumindest. Das muss ja wirklich dann aufgehen und funktionieren, aber das ist naheliegend, ja, also durchaus. Und ich oder wir betreuen ja auch seit dem Vorjahr eine Influencerin konkret, die Seminare macht zum Thema Instagram Reels und TikTok.
Ganz gerne den Namen nennen.
Ja, das ist die Jasmin Schierer, die ist auch ganz gut unterwegs in dem Bereich. Und wir haben halt hier einen sehr guten Zugang gefunden. Wir haben sie immer wieder eingeladen. Wir haben auch zu anderen Influencern natürlich persönlichen Kontakt, aber sie sind immer wieder zu unseren Events gekommen und Terminen gekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn du uns ein bisschen von deinem Input aus diesem Social-Media-Bereich vermittelst, dann haben wir was davon. Und sie bekommt von uns aber den Input oder das Know-how, was die klassische PR betrifft, also Kontakte zu Printmedien etc., was jungen Leuten dann wieder vielleicht ein bisschen fehlt oder das sie noch nicht so haben. Und so ist es eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit.
Ich glaube, das themen- und generationenübergreifende Ding ist sowieso eins der großen, großen, großen Topics in den
Absolut.
In der Ist-Zeit und das wird in Zukunft noch stärker werden. Lieber Peter, ich spiele meinen komischen Abspann. Es war ein Volksfest, ich dazu haben über alte Wirtschaftsblattzeiten zu plaudern, überhaupt über die alten Zeiten. Die Geschichte mit der Organverpflanzung, die hätte ich gern gelesen, wenn es das noch irgendwo gibt, irgendwann einmal. Danke, dass du da warst. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin sicher, es wird wieder einiges dabei gewesen sein und tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank, ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich, dass ich da dabei sein durfte.
Tschüss und Baba.